Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Podcast des Deutschen Notarinstituts aus Würzburg. Mein Name ist Andreas Bernhardt, ich bin Geschäftsführer hier im Institut und mein heutiger Co-Host bist zum ersten Mal du, lieber Cornelius. Ich freue mich sehr, dass es heute klappt mit der ersten gemeinsamen Aufnahme. Wie immer, wenn jemand zum ersten Mal als Co-Host mit dabei ist, stelle ich dich kurz vor. Dr. Cornelius Götze, du bist bei uns eingesetzt im Referat für Handels- und Gesellschaftsrecht. Du gehörst zu unserem Kreis an festangestellten Kolleginnen und Kollegen und anders als viele unserer Mitarbeiter hier, gerade die Assessorinnen und Assessoren, hast du deine Notarzeit gewissermaßen schon hinter dir. Du warst über 30 Jahre Anwalt in großen deutschen Gesellschaftsrechtskanzleien und unter anderem auch 7 Jahre lang als Anwaltsnotar tätig und bist jetzt seit Februar 2025 bei uns hier am DNoTi eingesetzt. Schön, dass du mit dabei bist. Hallo, lieber Cornelius.
Ja, hallo. Auch von meiner Seite guten Tag allerseits. Lieber Andreas, ich freue mich, dass ich heute dabei sein kann. Das erste Mal Premiere, gleich ein ganz spannender, wie ich finde, und vielschichtiger Fall. Also lass uns einfach mal in medias res gehen.
Das machen wir. Ich stelle den Sachverhalt vor. Wir machen Gesellschaftsrecht, es geht um GmbH-Recht zur Einordnung. Wir haben einen Fall, der lautet wie folgt. An einer X GmbH waren ursprünglich 4 Gesellschafter beteiligt, der A, der B, der C und mit einer ganz kleinen Beteiligung von nur 2% auch der D. Der D ist nun seit einiger Zeit schon verstorben. Man weiß allerdings nicht, und da liegt jetzt das Problem unseres Falls, wer sind denn die Erben dieses D? Die Erben des D sind noch unbekannt. In diesem Gesellschaftsvertrag, in der Satzung der X GmbH ist bestimmt, dass beim Tod eines Gesellschafters, dessen Anteil vererblich ist, die Erben aber verpflichtet sind, diesen Anteil dann anteilig an die Mitgesellschafter abzutreten. Also so eine Regelung aus dem Gesellschaftsvertrag, die wir uns später noch ein bisschen genauer anschauen werden. Also grundsätzlich, die Erben des D haben den Gesellschaftsanteil im Wege der Erbfolge erworben, aber sie wären jetzt nach der Satzung verpflichtet, ihn anteilig an die verbleibenden Mitgesellschafter abzutreten. Wir haben noch eine zweite Regelung in der Satzung, die uns interessiert, die dann hier das Kernproblem dieses Falles bilden wird. Da ist nämlich außerdem geregelt, dass eine Abtretung von Geschäftsanteilen der Zustimmung aller Gesellschafter bedarf. Wir haben also eine Vinkulierungsklausel. Und jetzt ist geplant, dass der Gesellschafter A, also einer der verbleibenden Gesellschafter, die Geschäftsanteile der Gesellschafter B und C käuflich erwirbt. Also der A sagt zu B und zu C, ich will eure Anteile kaufen. B und C sagen auch, ja, wir sind einverstanden, wir verkaufen dir die Anteile, wir treten sie dir ab. Aber das Problem ist, dass in der Satzung eben diese Vinkulierungsklausel steht, nach der die Abtretung von Geschäftsanteilen der Zustimmung aller Gesellschafter bedarf. Jetzt überlegt man sich, naja, wer ist Gesellschafter? Da war ja mal der D. Der D hatte zwar nur 2%, aber der D ist eben nicht mehr da. Der D ist verstorben. Und der Notar hat jetzt hier einige Fragen an uns gerichtet, die ich zusammenfasse. Aus den Fragen ging auch schon so ein bisschen hervor, dass der Notar da selber auf dem richtigen Weg war, aber für Zwecke dieser Podcast-Aufnahme und um den Spannungsbogen aufrechtzuerhalten, fassen wir es hier ein bisschen kürzer. Der Notar will nämlich im Wesentlichen von uns wissen, was mache ich denn jetzt im Hinblick auf diese Vinkulierungsklausel? Also wie kriege ich denn jetzt diesen Vertrag vollzogen? Wie kriegen wir diese Zustimmung von diesem verstorbenen D? Oder wer muss denn da jetzt zustimmen hin? Was machen wir also im Hinblick auf diese Vinkulierungsklausel und das Versterben dieses Mini-Gesellschafters D? Cornelius, du hast es sehr gründlich durchgearbeitet. Das Gutachten ist als Internetgutachten auch schon veröffentlicht und trägt die Nummer 213459. Wenn Sie also die Schriftfassung nachlesen wollen, das geht über DNoTi Online Plus unter 213459. Cornelius, sei so nett, führ uns mal durch. Wie gehen wir an den Fall ran?
Ja, gerne. Also du sagtest schon, der Notar hadert mit der Vinkulierungsklausel. Was ist das eigentlich, eine Vinkulierungsklausel? Dürfte den meisten bekannt und geläufig sein, dass § 15 Absatz 5 des GmbH-Gesetzes ermöglicht die grundsätzlich freie Abtretbarkeit von Geschäftsanteilen von Voraussetzungen abhängig zu machen, die dann auch die Wirksamkeit der Übertragung beeinträchtigen beziehungsweise sie eben abhängig machen von der Erfüllung dieser Voraussetzungen. Und ausdrücklich genannt ist im 15 Absatz 5 GmbH-Gesetz die Genehmigung der Gesellschaft. Das ist auch der prominenteste Fall, wobei es da schon losgeht mit Genehmigung und Gesellschaft Vinkulierungsklausel und deswegen heißt es auch insbesondere, müssen nicht unbedingt diese Form annehmen, sondern sie begegnen allen möglichen Varianten.
Ich würde den 15 Absatz 5 GmbH-Gesetz an der Stelle einmal vorlesen, liebe Hörerinnen und Hörer. Der lautet wie folgt: Durch den Gesellschaftsvertrag kann die Abtretung der Geschäftsanteile an weitere Voraussetzungen geknüpft werden, insbesondere von der Genehmigung der Gesellschaft abhängig gemacht werden. Also genau wie du gesagt hast, wir haben diesen insbesondere von der Genehmigung der Gesellschaft abhängig gemacht werden als einen Fall, den das Gesetz vorsieht. Aber es sind, wie du ja meintest, auch noch andere Fälle denkbar.
So ist es. Erstmal Genehmigung bedeutet Zustimmung. Das heißt, wir haben ja nicht technisch irgendwie eine nachträgliche Möglichkeit. Die Zustimmung kann also als Genehmigung, aber auch als Einwilligung vorab erteilt werden. Und sie muss eben nicht notwendigerweise durch die Gesellschaft erteilt werden. Diese Klauselvariante ist geläufig, sondern es gibt auch andere Varianten. Hier im vorliegenden Fall war die Zustimmung aller Gesellschafter gefordert. Das ist ebenfalls zulässig. Und bei der großen Varianz an möglichen Klauseln muss man hier schon ziemlich aufpassen, was der Gesellschaftsvertrag sagt, denn davon hängt es ab, wer die Zustimmung zu erteilen hat und auch, ob es eine Unterscheidung zwischen Innen- und Außenverhältnis gibt. Nehmen wir mal vielleicht einfach den gesetzlichen Regelfall, Genehmigung, sprich Zustimmung der Gesellschaft. Da ist nach herrschender Meinung es so, dass im Innenverhältnis die Gesellschaftsversammlung einen Beschluss fassen muss und auf dieser Grundlage im Außenverhältnis der Geschäftsführer oder die Geschäftsführer die Zustimmung dann erteilen. Da gibt es also, ist also wichtig, auf diese Differenzierung zwischen Innen- und Außenverhältnis zu achten. Hier Zustimmung aller Gesellschafter ist glücklicherweise auch eine relativ eindeutige Klausel. Es gibt auch weniger klare Klausel Zustimmung der Gesellschafterversammlung. Was bedeutet das? Ist das auch eine, bedeutet das auch eine Trennung in Innen- und Außenverhältnis? Zustimmung der Gesellschafter, nicht aller Gesellschafter? Bedeutet das ein Gesellschafterbeschluss? Falls ja, mit welcher Mehrheit? Hier sind es alle Gesellschafter und da ist es ziemlich eindeutig, dass wirklich die individuelle Zustimmung aller Gesellschafter gefordert ist oder dem gleichstehend ein Gesellschafterbeschluss, der aber dann eben nicht nur einstimmig, sondern allstimmig, sprich mit nicht nur den abgegebenen Stimmen, sondern allen Stimmen gefasst wird.
Da gibt es zustimmende Ansichten in der Kommentarliteratur, die sagen, diese Fälle sind gleich zu behandeln. Also wenn in der Klausel genannt ist, dass wir die Zustimmung aller Gesellschafter brauchen, dann würde auch ein Gesellschafterbeschluss, also ein eigentlich nur im Innenverhältnis der GmbH wirkender Akt, in dem alle Gesellschafter dann eben zustimmen oder ihre Zustimmung erklären, genügen, die dann im Außenverhältnis noch durch den Geschäftsführer umzusetzen wäre, wenn wir so diese Trennung zwischen Innen- und Außenverhältnis beibehalten. Aber ich denke, man kann so ganz generell bei diesem Thema Vinkulierung zwei Sachen für die Praxis mitnehmen. Die eine ist, bei der Satzungsgestaltung sollte man darauf achten, dass die Klausel, die man hier verwendet, dann auch keine großen Auslegungsschwierigkeiten nach sich zieht, dass also klar ist, wer muss zustimmen, welche Erklärung brauche ich im Innenverhältnis, welche Erklärung brauche ich im Außenverhältnis. Und die zweite Sache, die man mitnehmen kann, das merken wir hier ja auch in der Anfragenpraxis am D.I., ist, wenn man es mit einer solchen Vinkulierung zu tun hat, als Notar, der jetzt einen Abtretungsvertrag beurkunden soll, dann sollte man genau hingucken, was ist denn geregelt. Also man kann hier nicht alle Fälle über einen Kamm scheren und sich so nach dem Motto merken, naja, da muss halt immer der Geschäftsführer zustimmen oder da brauche ich immer alle Gesellschafter, sondern es kommt wirklich auf die einzelne Klausel an. Hier ist es aber ja, wie du richtig sagst, so relativ klarer Fall. Da ist geregelt, eindeutig, wir brauchen die Zustimmung aller Gesellschafter. Und jetzt haben wir eben das Problem, ein Gesellschafter ist tot.
Richtig. Dieser Gesellschafter D kann seine Zustimmung evidentermaßen nicht mehr erteilen, weil er tot ist. Jetzt ist es aber so, dass Geschäftsanteile einer GmbH von Gesetzes wegen vererblich sind. Auch das steht in § 15, diesmal in Absatz 1.
Absatz 1, mein Stichwort. Die Geschäftsanteile sind veräußerlich und vererblich. Ja.
Mhm. Und das kann auch durch die Satzung nicht ausgeschlossen werden, sodass wir hier die Situation haben, der Geschäftsanteil oder die Geschäftsanteile sind im Wege der Gesamtrechtsnachfolge, der erbrechtlichen Gesamtrechtsnachfolge beim Erbfall auf den oder die Erben übergegangen. Ob die bekannt sind oder nicht bekannt, spielt insoweit keine Rolle. Die Erben rücken in die Position des Erblassers ein als Gesellschafter und zwar mit allen Rechten und Pflichten. Und das bedeutet, dass sie als Erben auch das Recht haben und der Vorbehalt der Zustimmung sich jetzt auch auf diese noch unbekannten Erben erstreckt. Zum Thema Gesellschafterliste kommen wir dann noch, aber im Grunde ist es jetzt nicht so, dass durch den Tod des D hier irgendein Zustimmungserfordernis auf seiner Seite wegfällt, sondern die Zustimmungsberechtigten sind jetzt eben der oder die Erben.
Okay, also das ist jetzt dann sozusagen die vordergründige materiellrechtliche Situation. Ne? Der D ist verstorben, irgendwelche Erben wird er wohl hinterlassen haben und die sind jetzt in Erbengemeinschaft, dann haben die diesen Geschäftsanteil erworben, sind in diese Gesellschafterstellung insofern dann eben unterhin gesprochen jetzt eingerückt und wären dann auch diejenigen, die hier diese Zustimmung erklären müssten.
Ja. Richtig. Und der Notar fragt in der Anfrage, die Erben sind, so ist es in der Satzung geregelt, zur Abtretung des ererbten Geschäftsanteils oder der ererbten Geschäftsanteile verpflichtet, kann ich daraus nicht vielleicht die Schlussfolgerung ziehen, dass in einem solchen Fall, in dem die Erben sowieso eine, sagen wir mal, schwächere, bereits infizierte Gesellschafterstellung erben, womöglich diese Zustimmung, das Zustimmungserfordernis obsolet ist, man also ohne die Zustimmung der Erben auskommt, weil die ohnehin nur temporär diese Gesellschafterstellung einnehmen werden, was man jetzt schon weiß, weil der Gesellschaftsvertrag eben eine entsprechende Verpflichtung vorsieht.
Also das ist ein interessanter Gedanke, den der Notar, der ist natürlich ein bisschen ergebnisorientiert, ja, aber es ist ein interessanter Gedanke, den der Notar hier aufgeworfen hat, indem er sagt, naja, wir haben ja diese zwei Regelungen in der Satzung. Die eine Regelung, wonach die Erben diesen geerbten Anteil dann eben auf Anforderungen abtreten müssen an die verbliebenen Gesellschafter. Und diese zweite Regel, nämlich diese Vinkulierungsklausel. Und kann man jetzt nicht sagen, weil die Erben ja ohnehin eine sehr schwache Stellung haben, aus dieser einen Klausel, nach der sie zur Abtretung verpflichtet sind, sind sie auch im Rahmen der anderen Klausel, also bei dieser Vinkulierungsfrage, dann gewissermaßen geschwächt, so weit, dass man deren Zustimmung jetzt gar nicht mehr braucht. Also so der Gedanke des Notars, ein bisschen so von so Wertungsgesichtspunkten vielleicht getrieben. Aber da kommen wir auf zu einer relativ eindeutigen Antwort in diesem Gutachten, Cornelius, und die lautet?
Ja, ich glaube, man kann darüber diskutieren, ob es womöglich eine Pflicht gibt, die Zustimmung zu erteilen aus Treuepflichtgesichtspunkten, weil man vielleicht keine vollwertige Gesellschafterstellung ererbt hat. Das ist aber ja nicht die Frage und hilft auch dem Notar hier nicht weiter. Eine völlige Verzichtbarkeit der Zustimmung, dafür gibt es, glaube ich, keine Anhaltspunkte im Gesellschaftsvertrag, mal abgesehen davon, ob das möglich wäre. Und vor allen Dingen stellt das Gesetz eine Möglichkeit zur Verfügung, mit solchen Fällen umzugehen, nämlich explizit genannt werden in Paragraph 1960 BGB, jetzt wechseln wir ins Erbrecht, Maßnahmen des Nachlassgerichts zur Sicherung des Nachlasses und darunter fällt auch die Bestellung eines Nachlasspflegers. Und ein solcher Nachlasspfleger wird insbesondere dann auch vom Gesetz explizit für Fälle vorgesehen, in denen die Erben nicht bekannt sind.
Das heißt, wir haben für eine solche Auslegung der Satzung jetzt auch gar keinen Anlass, weil wir eben auf anderem Wege zu einer praktikablen Lösung dann kommen. Aber dieser Gedanke, den du gerade aufgeworfen hast, der ist natürlich schon ganz interessant. Wenn wir jetzt sagen, wir wüssten, wer die Erben des D sind, also der hat meinetwegen mit notariellem Testament seine Ehefrau eingesetzt und es ist völlig, völlig klar, wer Erbe des D ist, aber diese Erbin würde sich jetzt weigern, die Zustimmung zu erteilen. Dann könnte man über die Frage nachdenken, ob sich vielleicht aus so gesellschaftsrechtlichen Treuepflichtgesichtspunkten eine Verpflichtung, also ein schuldrechtlicher Anspruch gegen sie ergibt, dass sie diese Zustimmungserklärung eben abzugeben hat. Ja, das war so dieser Gedanke, den man dann auch hier dem anfangenden Notar noch sozusagen anrechnen muss, dass es da schon einen Ausfluss geben kann aus dieser geschwächten Gesellschafterstellung vielleicht auch auf diese Frage der Pflichten im Rahmen dieser Vinkulierung. Aber so ist eben unser Fall nicht. Hier ist es so, die Erben sind unbekannt. Es geht also nicht darum, ob da Treuepflichten zu irgendetwas zwingen, also ob die Erben angesichts von Treuepflichten zu irgendwas gezwungen werden, sondern wir sagen, nee, in diesem Fall kein Überschlagen dieser geschwächten Gesellschafterposition oder dieser schwachen Gesellschafterposition auf diese Pflichten oder auf diese Rechte vor allen Dingen aus dieser Vinkulierungsklausel. Und dann hast du es ja schon angedeutet, jetzt springen wir manchmal hier auch referatsübergreifend aus dem Gesellschaftsrecht ins Erbrecht und kommen zu Paragraph 1960 BGB, der die Nachlasspflege regelt. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören es im Hintergrund ein bisschen rascheln. Ich blättere aus dem GmbH-Gesetz Ordnungsnummer 52 im Habersack in die Ordnungsnummer 20 ins BGB und lese Ihnen den 1960 BGB vor. Da heißt es in Absatz 1, bis zur Annahme der Erbschaft hat das Nachlassgericht für die Sicherung des Nachlasses zu sorgen, soweit ein Bedürfnis besteht. Ja. Also wir brauchen dieses Bedürfnis für die Nachlasspflegerstellung, das Nachlassgericht kann aber eben dann entsprechend Sorge tragen. Das Gleiche gilt in Satz 2, wenn der Erbe unbekannt oder wenn ungewiss ist, ob er die Erbschaft angenommen hat. Und da haben wir genau, wie von dir auch angesprochen, in Absatz 1, Satz 2 diesen Fall des unbekannten Erben. Also das Gesetz sieht einen Mechanismus vor, wie man in dem Fall dann eben den Fall lösen kann oder wie man zumindest einen Schritt weiterkommt, nämlich mittels eines Nachlasspflegers. Und jetzt wird es dann an zwei, drei Punkten noch interessant, nämlich die eine Frage ist, kriegt man so einen Nachlasspfleger auch für die Ausübung von Gesellschafterrechten? Da ist allerdings die ganz herrschende Meinung in der Literatur der Ansicht, dass das der Fall ist. Also so ein Sicherungsbedürfnis, so ein Fürsorgebedürfnis kann sich eben auch ergeben, wenn Gesellschafterrechte wahrzunehmen sind. Das heißt, grundsätzlich ist der Anwendungsbereich 1960 BGB eröffnet. Das wäre möglich, dass man jetzt eben die Bestellung eines Nachlasspflegers anregt beim zuständigen Nachlassgericht, um dann eben jemanden zu haben, der dann agieren kann als Pfleger für die hier unbekannten Erben. Und dann stellt sich die Folgefrage, die du vorhin schon angeteasert hast, was ist jetzt mit der Liste?
Ja, genau. Vielleicht noch eine ganz kurze Ergänzung. Der Nachlasspfleger selbst wird auch in § 1960 genannt, nämlich dann in Absatz 2. Da ist er ausdrücklich als solcher genannt.
Auch legal definiert. Da heißt legal es, dass definiert. Das Nachlassgericht kann insbesondere die Anlegung von Siegeln, die Hinterlegung von Geld, Wertpapieren und Kostbarkeiten sowie die Aufnahme eines Nachlassverzeichnisses anordnen und für denjenigen, welcher Erbe wird, einen Pfleger, den Nachlasspfleger, bestellen.
So ist es, genau. Ja, und wir kommen jetzt wieder zurück ins GmbH-Gesetz, nämlich zu § 16 Absatz 1 GmbH-Gesetz, nämlich zur Gesellschafterliste und der Tatsache, dass gegenüber der Gesellschaft zur Ausübung von Gesellschafterrechten nur der oder diejenige berechtigt ist, der auch in der Gesellschafterliste eingetragen ist. Das wirst du gleich sicher noch mal besser und schöner aus dem Gesetz zitieren, lieber Andreas.
So ist es. § 16, amtliche Überschrift, Rechtsstellung bei Wechsel der Gesellschafter oder Veränderung des Umfangs ihrer Beteiligung sowie auch Erwerb vom Nichtberechtigten. In Absatz 1, Satz 1 heißt es, im Verhältnis zur Gesellschaft gilt im Fall einer Veränderung in den Personen der Gesellschafter oder des Umfangs ihrer Beteiligung als Inhaber eines Geschäftsanteils nur, wer als solcher in der im Handelsregister aufgenommenen Gesellschafterliste, da wird dann auf § 40 verwiesen, eingetragen ist. Also wir bräuchten eben als Legitimation gegenüber der Gesellschaft diese Eintragung in der Gesellschafterliste. Und wir gehen hier jetzt auch davon aus, dass diese Zustimmungserklärung, die zu erteilen ist, im Kontext dieser Vinkulierungsklausel die Ausübung eines solchen Gesellschafterrechts ist. Das heißt, wir haben jetzt als Zwischenschritt, wenn wir uns das im notariellen Praxis vorstellen, diesen vom Nachlassgericht bestellten Nachlasspfleger, der sich uns gegenüber auch mit einer entsprechenden Dokumentation dann ausweist. Und bevor der jetzt aber seine Zustimmung erteilt oder zumindest parallel zur Erteilung seiner Zustimmung, ist es erforderlich, dass wir auch die Gesellschafterliste entsprechend dahingehend, dass auch die Gesellschafterliste entsprechend dahingehend, ich sage es jetzt untertechnisch, korrigiert wird, dass da nicht mehr der verstorbene D drin steht. Ja. Und dann stellen sich zwei Folgefragen. Erstens, wer ist zuständig für die Einreichung der neuen Gesellschafterliste? Das ist hier der Geschäftsführer, weil das nicht mit notarieller Mitwirkung geschehen ist. Und die zweite Frage, viel, viel spannender ist, wen schreiben wir denn da jetzt rein, statt dem verstorbenen D?
Ja, so ist es. Vielleicht noch ganz kurz noch einen Schritt zurück, dass diese Legitimationswirkung des § 16 Absatz 1 GmbH-Gesetz auch im Erbfall gilt. Das war eine Zeit lang sehr umstritten und ist auch heute noch kein ganz einheitliches Meinungsbild. Wir referieren hier aber das, was wir glauben, die herrschende Meinung und auch die herrschende Praxis ist. Und da wird man davon ausgehen müssen, dass der § 16 Absatz 1 eben auch im Erbfall gilt. Das hat sich inzwischen gefestigt. Das vielleicht nur noch mal als kleiner Schlenker.
Da hast du recht, das habe ich übergangen. Ja.
Und in der Tat ist die Frage bis heute dann allerdings umstritten, wer es denn in so einem Fall nun in die Gesellschafterliste macht, die unbekannten Erben oder der Nachlasspfleger. Es gibt für beides Gründe. Die Eintragung eines Vertreters, der Nachlasspfleger ist nicht Parteikraft Amtes, sondern Vertreter. Die Eintragung eines Vertreters ist was Ungewöhnliches. Das haben diejenigen für sich, die meinen, das kann nicht der Nachlasspfleger sein. Es gibt aber eben auch diejenigen, die sagen, es muss der Nachlasspfleger als Vertreter der unbekannten Erben sein. Und die anderen sagen eben, nee, Vertreter geht nicht. Deswegen sind es die unbekannten Erben, und dass der Nachlasspfleger dann sie vertritt, ergibt sich einfach aus seiner Stellung als Vertreter der unbekannten Erben. Das lässt sich alles hören. Im Ergebnis ist es umstritten. Und deswegen lautet an dieser Stelle der Rat, mit dem zuständigen Registergericht Kontakt aufzunehmen und dort vorzufühlen, welche Tendenzen und Meinungen dort vorherrschen. Das ist einfach der pragmatische Weg, diese Streitfrage zu lösen.
Aber mit diesem Weg, also auf diesem Wege kommen wir am Ende, wenn wir dann die Gesellschafterliste entsprechend beim Registergericht aufgenommen haben, zu einer Lösung dieses Falles. Also so geht's, so kriegt man dann die Übertragung der Anteile von hier B und C auf den erwerbswilligen A hin, unter Berücksichtigung dieser Vinkulierungsklausel, also mit der Zustimmung aller Gesellschafter, indem dann eben dieser Nachlasspfleger, der dann auch, sei es jetzt unmittelbar oder mittelbar, über die Liste legitimiert ist, diese Zustimmungserklärung erteilt. Also so eine Möglichkeit mit diesem Fall umzugehen. Jetzt hat aber der Notar, wir haben es ja schon angedeutet, der ein paar gute Ideen hatte, noch Folgendes aufgeworfen. Er meinte, naja, wir haben hier den A, den B und den C, die haben ja zusammen irgendwie 98%. Also denen gehört im Wesentlichen fast die ganze GmbH. Und dann haben wir noch diesen kleinen verstorbenen D. Ja gut, der ist tot, das ist kompliziert, aber der hatte ja nur 2%. Können wir nicht einen satzungsdurchbrechenden Gesellschafterbeschluss fassen, dahingehend, dass A, B und C, meinetwegen zu notarieller Urkunde, einen Beschluss fassen, indem sie bestimmen, dass punktuell für diese eine Abtretung von B und C an A diese Vinkulierungsklausel ausgesetzt wird. Geht denn das? Wir werden jetzt diese Untiefen rund um die satzungsdurchbrechenden Beschlüsse nicht ganz ergründen können, das denke ich ist klar. Aber zumindest einmal an der Oberfläche diesen Fragen nachgehen, das können wir hier schon. Cornelius, ist das auch eine Möglichkeit?
Ja, also in der Tat ist es ja gerade erst jüngst wieder der BGH mit dem Thema befasst worden. Mhm. Und der BGH hat jedenfalls, lesen ihn die meisten so, gesagt, naja, punktuelle, nicht auf einen Dauerzustand angelegte satzungsdurchbrechende Beschlüsse sind, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, möglich, bedeutet für mich, sie sind trotzdem anfechtbar, aber nicht nichtig. Und wenn sich alle einig sind, dann ist die Anfechtung natürlich auch kein Hinderungsgrund. So, wir hätten hier wahrscheinlich einen punktuellen Satzungsdurchbrechung, weil es für einen Einzelfall diese Vinkulierung außer Kraft gesetzt werden soll. Der Vollständigkeit halber, zustandsbegründende Satzungsdurchbrechungen sind auch nach dem letzten BGH-Urteil nicht zulässig oder nur unter den Voraussetzungen, die auch für eine reguläre Satzungsänderung gelten, also insbesondere notarielle Beurkundung und auch Eintragung des Beschlusses in das Handelsregister. Das kann man also praktisch eigentlich vergessen. Aber hier wären wir bei einer punktuellen Satzungsdurchbrechung, was dann zunächst mal gut klingt. Mhm. Allerdings ist es ja so, eine Satzungsdurchbrechung, ein satzungsdurchbrechender Beschluss muss wiederum in einer Gesellschafterversammlung gefasst werden. Und das bedeutet, dass alle Gesellschafter zu dieser Gesellschafterversammlung auch geladen werden müssen, wenn es keine Vollversammlung ist. Und dann kommen wir wieder zum gleichen Punkt. Gilt das denn auch für die unbekannten Erben? Müssen die sind ja gar nicht bekannt, wie soll man die denn laden? To make a long story short, auch hier bleibt als rechtssicherer Ausweg wieder nur die Bestellung eines Nachlasspflegers. Die wohl herrschende Meinung sagt, ohne die Bestellung eines Nachlasspflegers in einem solchen Fall ist eine wirksame Abhaltung einer Gesellschafterversammlung nicht möglich und sind Beschlüsse, die eine solche Gesellschafterversammlung ohne Ladung des Nachlasspflegers fasst, nichtig analog 241 Nummer 1 Aktiengesetz, also die Nichtigkeitsnorm aus dem Aktienrecht.
Also es ist ja genau wie du sagst, wir brauchen auch in dieser Konstellation den Nachlasspfleger. Darauf kommt es ja an. Also wenn wir diesen Weg gehen würden, wenn die Gesellschafter jetzt sagen, wir bestehen darauf, dass wir das mit einem satzungsdurchbrechenden Beschluss machen, warum auch immer, dann müsste man jetzt als beratender Notar sagen, ja, da muss aber der Geschäftsführer natürlich zur Gesellschafterversammlung laden. Da habt ihr wieder das Problem mit dem verstorbenen D. an dessen Stelle wäre ein Nachlasspfleger zu laden und ob ihr den Nachlasspfleger jetzt ladet für diese Gesellschafterversammlung, bei der er dann ja bitte auch mitstimmen möge, dass dieser satzungsdurchbrechende Beschluss gefasst wird, dann kann er auch gleich die Zustimmung erteilen für diese Vinkulierung. Also insofern, da ist jetzt dann am Ende des Tages nichts gewonnen. Die Frage ist ganz interessant, aber sie führt jetzt hier nicht wirklich zu einem praktisch besseren Ergebnis.
Und es kommt noch dazu vielleicht, wenn ich das anfügen darf, dass es hier ja um den Eingriff in eine Rechtsposition geht des betroffenen Gesellschafters bzw. an seine Erben, die die Satzung ihm eingeräumt hat, nämlich die Zustimmung erteilen zu dürfen. Mhm. Das kann man als relativ unentziehbares Mitgliedschaftsrecht qualifizieren. Das geschieht auch. Gerade die Aufhebung der Vinkulierung wird dann, wenn die Zustimmung allen Gesellschaftern anheimgestellt wurde, als relativ unentziehbares Mitgliedschaftsrecht angesehen, sodass in so einem Fall der Entzug des Mitgliedschaftsrechts nicht ohne Zustimmung des Betroffenen erfolgen kann. Das bedeutet also, dass völlig jenseits der Frage einer Satzungsdurchbrechung immer noch sich Frage zusätzlich stellt, ob nicht trotzdem die individuelle Zustimmung des vom Entzug des relativ unentziehbaren Mitgliedschaftsrechts betroffenen Gesellschafters bzw. seiner Erben notwendig ist. Da gibt es zwar dann auch den Grundsatz, dass die Zustimmung entbehrlich sein kann, wenn der Entzug zumutbar ist, den Umständen entsprechend. Aber man sieht schon, dass man sich auch an der Stelle in Untiefen begibt, die man wenigstens aus Vorsichtsgründen natürlich tunlichst vermeiden sollte.
Also da steckt noch ein materiellrechtliches Problem so drin. Wenn wir uns jetzt das vorstellen würden, wir machen das über diesen Weg des satzungsdurchbrechenden Beschlusses, wir haben den Nachlasspfleger und wir laden ihn, aber er kommt nicht. Ja. Dann wären wir bei der Gesellschafterversammlung eben nur der A, der B und der C, aber der Nachlassträger wäre nicht da und dann hätten sie auch noch so viele 98% der Stimmen, die drei eben möglicherweise nicht über den Kopf des Nachlasspflegers, der für die Erben des D handelt, entscheiden, dass hier die Vinkulierung ausgesetzt wird, weil wir damit dann unter Umständen ein relativ unentziehbares Recht übergehen würden, das dann eben den Erben des D auch zusteht.
Ja, genau.
Okay. Nee, prima. Also mit anderen Worten, intelligente Idee des Notars, aber führt uns hier wahrscheinlich nicht irgendwie führt nicht zu einer schlankeren Lösung, weil wir auch hier dann den Nachlasspfleger brauchen. Der Notar hat dann noch eine Anfrage gestellt, die wir üblicherweise mit den Worten beauskunften, dass das Deutsche Notarinstitut nach seinen Leistungsgrundsätzen keine Gestaltungsberatung übernimmt. Nämlich er hat noch gefragt, was geht denn sonst noch? Und da hattest du noch einen Gedanken, den man hier noch aufgreifen kann. Das wäre der?
Der Gedanke der post- oder transmortalen Vollmacht, der auch tatsächlich in solchen Fällen in der Literatur angesprochen und empfohlen wird. Das sollte man prüfen, ob es sowas gab. Ich meine, wenn es geschehen ist, ist es geschehen. Kann man jetzt nur seitens des Notars vielleicht nochmal bei den Beteiligten nachhaken, ob nicht doch sich eine solche post- und transmortale Vollmacht findet, die natürlich auch dieses Thema abdecken muss.
Inhaltlich, ja. Aber wenn jetzt der verstorbene D, mögen seine Erben auch noch so unbekannt sein, einem Dritten eine transmortale oder postmortale Vollmacht erteilt hat, die dazu berechtigt, diese Gesellschafterrechte auszuüben, dann könnte natürlich auch ein Vertreter diese Zustimmungserklärung für ihn beziehungsweise dann eben mit Wirkung für seine Erben entsprechend abgeben. Aber das war jetzt hier im Sachverhalt nicht weiter mitgeteilt, ob es da was gibt oder nicht, deswegen haben wir das hier offen gelassen. Ja, prima. Also, lieber Cornelius, ganz herzlichen Dank. Zum einen nochmal für deine Teilnahme am Podcast, aber auch für das schöne Gutachten und deine guten Ausführungen. Im Ergebnis muss man hier wohl auf den Nachlasspfleger zurückgreifen. Das ist jetzt nichts, was wir ganz, ganz häufig haben in der notariellen Praxis, aber in dem Fall wäre es wohl mal ein Anwendungsbereich dafür. Und ganz allgemein empfiehlt sich natürlich, aber das ist jetzt eine Binsenweisheit, für diese Fälle Vorsorge zu treffen. Ja, sowohl, wenn möglich, auf Ebene des Gesellschaftsvertrags, aber natürlich auch individuell durch den einzelnen Gesellschafter, der sich dann vielleicht Fragen stellen muss, wenn er mal verstirbt, was ist denn mit seiner Gesellschaftsbeteiligung? Nicht umsonst gehört es ja zum Pflichtenprogramm oder zumindest zum üblichen Fragenkatalog, wenn jemand kommt zur Beratung wegen eines Testaments oder eines Erbvertrags, den auch zu fragen, ob er Gesellschaftsbeteiligungen hat, damit man dann solche Besonderheiten vielleicht im Vorfeld schon auf diesem Wege klären kann. Wunderbar. Cornelius, ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht. Ich fand es toll und ich freue mich auf weitere Folgen mit dir zu diesen oder komplexeren Themen. Mal sehen.
Ja, ganz meinerseits, Andreas. Vielen Dank.